zart und bitter.
Crime Stories sind wieder da, Jule und ich alleine, Stefan glänzt mit Abwesenheit, aber das hindert uns nicht daran, trotzdem im Crime-Monat dann noch ein bisschen zu produzieren, oder Jule?
Ja, finde ich auch. Ja,
wir machen einfach weiter.
Der Stefan leider will wohl nicht mehr mit mir reden, aber okay, verstehe ich.
Er lässt sich entschuldigen und es hat liegt nicht an uns beiden. Er hat einfach im Moment nicht so viel Zeit, aber er war ja jetzt ein paar Mal im Crime-Monat dabei und es ist ja auch ungewöhnlich, dass wir da so viel gemacht haben.
Mega Folgen, Wahnsinnsfälle, ja.
Ja, ob das jetzt mega Folgen waren, weiß ich nicht, aber es waren auf jeden Fall krasse Fälle dabei. Ja.
Ja.
Und ich muss aber zugeben, ich habe den ein oder anderen Fall, diesen jetzt zum Beispiel auch, von einer, ich glaube, ARD-Doku entnommen. Und zwar kam so 99, 2000, das war so das erste True Crime, was ich da so richtig gesehen hatte. Das war die großen Kriminalfälle, hieß das. Und direkt in der ersten Staffel gab es da einmal den Elternmord von Morschen, den ich in der vorletzten Folge, das Rührfix-Erbe.
Rührfix, ja.
Wollte ich jetzt auch nicht genauso nennen, wie bei der ARD-Doku, die großen Kriminalfälle, das wäre dann der Elternmord von Morschen gewesen. Aber ich habe es halt damals gesehen und mich auch daran erinnert und dann habe ich es nochmal bei YouTube mir nochmal angeguckt. Und habe gedacht, das wäre schon eine gute Folge und die wollte ich dann da präsentieren. Und jetzt habe ich da wieder eine rausgenommen. Und zwar ist das ein Film zum ersten, ein Fall, wollte ich sagen. Zum ersten Mal ist es ein Fall aus der DDR von 1981. Und hatten wir hier bei uns im Talk noch nie gehabt. Klar, den Staat, den gab es jetzt nicht so lange, aber es sind ja da auch Verbrechen passiert. Und auch welche, die in der in die Kriminalgeschichte von der DDR eingegangen sind. Ja, und so ist es auch mit diesem Fall. Ja, und ich erkläre es dir mal. Also, ist eine schlimme, traurige Sache. Da ist ein Kind verschwunden, 1981, in so einer Plattenbausiedlung, Halle Neustadt. Das war so eine aus dem Boden rausgestampfte.
Entschuldigung, ich wollte dich unterbrechen.
Hast du nicht, ich habe nichts gehört.
Naja. Nein, ich bin zusammengezuckt, als du wieder sagst, es ist ein Kind verschwunden.
Ach so, ja.
Und das finde ich immer so schrecklich.
Ja, es ist schrecklich, ja.
Ist ja immer schrecklich, aber das ist ja bei Crime eh immer.
Ja, entschuldige. Es ist auch blöd, dass es jetzt schon wieder ein Kind ist, aber vielleicht ist es auch so, wenn diese Fälle einem besonders nahe gehen, dass man dann auch das Interesse dann auch groß ist, darüber sich auszutauschen.
Ja, das ist ja auch so.
Jedenfalls ist 1981 in so einer Plattenbaustadt, also das war so eine Modellstadt, die innerhalb von Monaten aus dem Boden gestampft wurde, um dort Arbeitern quasi so den sozialistischen Wohnungstraum zu erfüllen, die in so einem Chemiestandort in der Nähe dann zur Arbeit gegangen sind. Und in dieser Stadt ist 1981 ein Kind verschwunden, Lars Bense heißt das Kind, und 6 oder 7 Jahre alt und ist allein ins Kino gegangen, zu so einer Kinder-Kino-Vorstellung. Und das war im Januar, also da lag auch schon Schnee. Und um 18 Uhr gab es dann den ersten Anruf bei der Polizei, weil das Kind nicht nach Hause gekommen ist. Ich weiß jetzt nicht, wann es verabredet war, aber dann war es ja auch schon stockdunkel. Und die haben dann auch direkt schon angefangen, Kellerräume zu durchsuchen und diese Plattenbau-Treppenhäuser abzuklappern, weil die sind schon sehr labyrinthartig. Also da gibt es Aufzüge, die nur alle 3 Etagen halten und verwinkelte Treppenhäuser und unterm Dach so offene Speicher, wo damals bei den Bauten so übrig gebliebener Bauschutt und andere Materialien dann einfach da reingeschmissen worden sind. Und man hatte schon gedacht, ja, das könnte schon sein, dass man sich da mal verläuft oder halt beim Spielen sich verletzt oder sonst was. Jedenfalls haben sie nichts gefunden und zwei, drei Tage später gab es dann auch schon einen Aufruf in der Zeitung mit Bild und die Suche hat sich dann auch noch ausgedehnt und im Untergrund wurde dann auch gesucht, da gibt es so ein großes verzweigtes Fernwärmenetz, wo dann auch ein Kind hätte sich verlaufen können oder hin verschleppt sein können, aber man hat nichts gefunden. 14 Tage lang wurde erfolglos gesucht.
Ach, der wäre erstmal hätte sich quasi verlaufen, ne? Ja. So, oder? Da gab es keinen, hat sich niemand gemeldet oder was?
Es hat sich niemand gemeldet, ne? Und hat auch niemand was gesehen. Das Kind war einfach weg und man ist davon ausgegangen, es ist, hat sich vielleicht verirrt.
Okay. Warum, weißt du was dazu, wieso der allein ins Kino konnte? Nee. Also ich meine,
ist ein ungewöhnlich.
Kind kann ja allein ins Kino, aber der war so klein.
Der war wirklich sehr klein.
Ja.
Der ist Jahrgang 1973 und das war im Januar 1981, also da war der noch nicht 7.
Wahnsinn, ne?
Ja.
Also es ist schon ungewöhnlich, aber gut, kann ja sein auch. Ich weiß nicht, zum Beispiel Eltern bringen ein Kind dahin und lassen ihn dann da so allein oder sowas zum Beispiel irgendwie so, ne? Also dass das extra so eine Kindervorstellung war, ne? Sonst finde ich das schon sehr ungewöhnlich.
Ja,
ne?
Aber so die Zeit 1981 und da so, hat man sich vielleicht auch nicht unbedingt was dabei gedacht.
Anders als heute.
Ja,
oh, ja. Ja, stimmt auch wieder. Ja, klar.
Jedenfalls 14 Tage später wurde etwas gefunden. Und zwar hat ein Streckenläufer, das hat nichts mit Jogging zu tun, sondern die sind damals immer Bahngleise abgegangen, um mit so einem großen Schraubenschlüssel irgendwelche Muttern anzuziehen oder einfach zu gucken, in welchem Zustand die Bahngleise sind. Nennt sich Streckenläufer. Macht man wahrscheinlich heute mit Drohnen oder keine Ahnung. Jedenfalls war das damals üblich. War so ein ganz normaler Job und das war ein junger Typ, 19 Jahre und hat da bei der DDR-Bahn gearbeitet. Und er hat einen alten Lederkoffer an der Strecke gefunden, so als wäre der aus dem Zug rausgeworfen worden. Und bei Kilometer 107,4 zwischen Halle und Leipzig. Und ja, wenn man heute sowas finden würde, würdest du so einen Koffer öffnen?
Ja, ich hoffe, dass ich nie sowas finde. Ich glaube, ich würde tatsächlich, aber ich würde auf jeden Fall die Polizei anrufen, wenn man
ja, das würde ich auch machen. Ja.
Also hat er auch gemacht oder hat er den geöffnet?
Er hat den geöffnet. Mit seinem großen Schraubenschlüssel, den er dann in der Hand hatte, hat er so an den Schlössern da ein bisschen rum, dass die offen waren und dann hat er den.
War der verschlossen? Also richtig so ein Schlosskoffer mit Schließsystem noch.
Mit so Schnallen, würde ich sagen, war der zugemacht. Also er war jetzt nicht in dem Sinne verschlossen, dass man ihn nicht relativ einfach aufmachen konnte.
Okay.
Und dann hat er den Deckel umgeklappt und hat Plastiktüten gesehen. Aber dann hat er ein bisschen genauer geguckt und hat dann halt eine Kinderleiche da drin gefunden. Ja. Eingeklemmt zwischen Papier, zerknütteltem Papier, Zeitungspapier.
Ist ja schrecklich.
Ja. Und in der Doku ist er auch als Zeuge, oder in der Doku ist er auch an der Strecke und erklärt das noch, wie er das Kind da gefunden hat und erzählt dann, dass er dann einen Zug angehalten hat, der dann kam und weil das war ja Tatort und da hat dem Zugführer dann Bescheid gesagt und er selber ist dann zurückgelaufen zu einer Station, um dann die Polizei anzurufen. Das war ja alles, hatte ja keiner Handy oder sonst was dabei oder Funkgerät hatte er auch nicht dabei. Ja, und dann hat es dann auch eine Zeit lang gedauert, bis dann da die Polizei dann vor Ort war.
Das glaube ich. Oh Mann, was hat der denn? Der muss ja traumatisiert sein für sein Leben, ne? Oder?
Also er hat da relativ nüchtern drüber gesprochen, hat natürlich gesagt, dass er schockiert war, aber konnte sich da schon sehr klar ausdrücken. Ist ja jetzt dann auch schon 20 Jahre her gewesen, dieser Fund. Aber es hat ihn mit Sicherheit bewegt, sehr, sehr bewegt. Ja, und es war das vermisste Kind, der Lars Bense. Und ja, kam dann zu der Obduktion in die Gerichtsmedizin und ja, das war ein Professor Wolfgang Dürrwald, der
die Obduktion gemacht hat.
Genau, der hat auch schon einen Namen. Ich habe dann auch mal ein bisschen gegoogelt. Also der ist, ich glaube, er lebt jetzt nicht mehr, aber war damals Ehrenmitglied der Deutschen Gesellschaft für Rechtsmedizin und hat in Leipzig an der Universität als Professor gearbeitet für gerichtliche Medizin. Mhm. Und wahrscheinlich auch, weil dieser Fall damals dann auch schon so viele Leute bewegt hat und dass dann da die besten Kräfte für eingesetzt worden sind. Ja, und der Professor Dürrwald hat dann berichtet, dass die Kinderleiche regelrecht in den Koffer reingepresst wurde.
Also, oh mein Gott.
Ja, also so ein normaler Reisekoffer und ja, das Kind wurde da richtig reingestopft. Oh, und einige zerknüllte Tageszeitungen waren da auch mit eingepackt, warum auch immer. Irgendwie als Füllmaterial oder so.
Boah, meine Güte, wie so ein Paket, sowas, ja.
Ja. Und er hat.
Und auch so zugeschmissen oder was? Konnte er das?
Später konnte man dann herausfinden.
Also zugeschmissen,
ja,
war oder?
Ja, wurde aus dem Zug rausgeworfen, der Koffer. Ja, wie Müll entsorgt, also ganz grausam.
Schrecklich.
Ja, und dann die erschütternden Beweise, die dann da sichergestellt wurden, sind, oder quasi so der Hergang des Verbrechens, also es wurden Stichverletzungen festgestellt, stumpfe Gewalt gegen den Kopf, und man konnte halt auch feststellen, dass das Kind vergewaltigt wurde.
Ja.
Und waren alle geschockt, und es gab aber eine Spur, die etwas überraschend war.
Können wir endlich los?
Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Welche S-Bahn nehmen wir nochmal?
Du holst dir jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
Und auch, wohin wir wollen?
Ja, wir steigen einfach ein und müssen uns mit dem Deutschland-Ticket um keine weiteren Tickets kümmern. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst oder wir spontan nach Berlin wollen. Oder am Wochenende ins Grüne.
Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion?
Ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de/deutschlandticket.
Und in diesen zerknüllten zerknüllten Zeitungsmaterial.
Ja.
Dort haben die ausgefüllte Kreuzworträtsel gefunden. Einige. Handschriftlich natürlich. Und
das ist ja schon abgefahren. Ne?
Ja.
Dass dann der Täter oder was? Dass der da.
Ja, es gab dann.
Erst Kreuzworträtsel und nutzt das dann als Füllmaterial für seine Leiche. Das ist ja auch schon echt.
Ja, ja. Boah, also das, so sieht das erstmal aus. Ne?
Ja.
Dieser Koffer wurde dann auch fotografiert und auch in einem Schaufenster sogar ausgestellt, ob den jemand kennt. Aber ich sag mal, so ein Koffer in der DDR, das ist ja dann halt auch Einheitsware gewesen. Und dieser ausgestellte Koffer wurde auch nicht genauer beschrieben. Keiner wollte so richtig dann auch sagen, sondern nur, der wird in Verbindung mit einem Verbrechen gesucht. Kennt das jemand? Also da hat sich niemand gemeldet, der den Koffer vermisst, kennt oder sonst was.
Okay, ach so, also das heißt, die Öffentlichkeit, die wussten jetzt noch nicht so genau, dass wie der Junge jetzt aufgefunden wurde. Die haben nur erfahren, quasi, dass der tot ist, oder?
Ja, ja.
Okay.
Also der Aufruf, wo er verschwunden war, der war schon groß.
Ja.
Aber ich sag mal, alle anderen Sachen waren dann auch ein bisschen so auf Seite 3. Da gab es dann auch einen Zeugen, einen Zeitzeugen, der in der Doku zu Wort kam, der gesagt hat, ja, es war halt auch so nach dem Motto, so ein Verbrechen gibt es bei uns nicht.
Weil es zu beschaulich ist, oder
warum? Ja, in dem sozialistischen Staat findet sowas nicht statt.
Ja, klar.
Ne?
Ja. Oh Gott, ja. Oh Gott. Ja.
Ja, und aber diese Spur mit dem Kreuzworträtsel, also man konnte schon sehen, das ist eine markante Schrift, und es gab dann auch damals Schriftproben-Sachverständigen, wie sagt man das denn? Du weißt, was ich meine.
Sachverständiger, ist doch richtig. Ja,
okay, okay. Und er hat sich das genau angeguckt und hat diese Blockbuchstaben untersucht.
Linguisten oder was, ja, ja.
Könnte auch sein, ja. Und gerade beim Buchstaben A gab es dann auch so eine markante Schreibunterbrechung. Wenn man so einen Druckbuchstaben, so ein A schreibt und oben links fehlte dann immer diese Verbindung. Und
typischer, ja.
Ja, und da haben sie dann, hat dann dieser Sachverständige gesagt, er ist sich sicher, diese Schrift ist von einer Frau mittleren Alters.
Was?
Ja.
Von einer Frau?
Ja.
Aber dann ist die, aber die ist doch dann nicht, die kann ja nicht die Mörderin sein. Also sag ich jetzt einfach mal. Das geht ja nicht. Dann ist also, das doch eine andere Zeit.
Sie waren auf jeden Fall auch überrascht. Ja, aber sie waren auf jeden Fall auch überrascht, dass das von einer Frau sein soll.
Das kann ich sehr verstehen.
Diese Handschrift.
Okay.
Ja. Aber sie hatten dann halt das als Spur und wollten halt wissen, wie kamen diese Zeitungen da rein, wo hat er die her, hat er die aus einer Mülltonne genommen, hat er die vom Nachbarn, wie auch immer. Sie wussten es halt nicht genau.
Ja, klar.
Und haben dann angefangen, Schriftproben einzusammeln. Sowas war auch nur in so einem Stasi-Staat wie der DDR möglich, dass sie da quasi von Tür zu Tür gegangen sind in der ganzen Nachbarschaft und haben gesagt, hier füllen Sie mal bitte dieses Formular aus, wir brauchen eine Schriftprobe von Ihnen.
Dieses Kreuzworträtsel.
Das war eine ziemlich umfangreiche Schriftprobe, die da abgeben mussten. Die mussten mehrere Sätze schreiben. Da hat auch ein Ermittlungsbeamter gesagt, ja, wir haben damit angefangen, aber das war viel zu viel, was wir da als Text vorgelegt haben. Manche haben da 30 Minuten gebraucht, um diesen Text zu schreiben.
Ja.
Und da, von diesen Beamten, die dann da hingehen, da sagt ja auch keiner, okay, das reicht jetzt, die zwei Sätze, tschüss. Wenn da nicht alles ordnungsgemäß ausgefüllt ist, sie bleiben dann da stehen, bis der Text geschrieben ist.
Muss ja auch, weil ja auch da nur ein, zwei würden wahrscheinlich ja auch gar nicht reichen. Die würden ja vor Gericht gar nicht standhalten, wenn du jetzt sagen würdest, guck mal, da sind zwei A's jetzt genauso geschrieben zum Beispiel.
Ja.
Das wird, könnte ich mir jedenfalls vorstellen, nicht ausreichen. Die brauchen schon, um sich richtig Eindruck zu machen von dem Schriftbild, brauchen die mehr als nur zwei Sätze. Das glaube ich sofort, klar.
Also, die haben bestimmt auch schon gedacht, das muss Stand vor Gericht halten. Aber es ging eher noch darum, einen weiteren Ermittlungsansatz zu machen. In welche Richtung müssen wir suchen? Wo hat der gewohnt?
Ja.
Und deswegen wurde auch Altpapier durchsucht. Dann haben die angefangen, Formulare, die damals ja auch alle schriftlich eingereicht wurden, ich sag mal Antrag für PKW, Antrag für Personalausweis, andere, ich sag mal behördliche Unterlagen wurden gesichtet. Ich glaube, insgesamt waren es 500.000 Schriftproben, die untersucht und verglichen haben.
Um zu gucken, wo dieses A quasi herkommt. Also
genau.
Wo die Schrift herkommt.
Ja, es war nicht nur das A markant, es war viel markant. Also wenn man das so sieht, da denkt man sich schon, ja, das ist auffällig. Das ist nicht eine normale Handschrift, die hat einen bestimmten Charakter.
Das ist ja interessant. Und dann ist das sozusagen, dann muss man...
Ja, bitte?
Also hätte man die Nachbarschaft ausfindig machen. Ja, okay, sehr, leuchtet mir ein. Sehr
und ich sag mal kurz, was dafür...
Aber aufwendig, meine Güte.
Total aufwendig. Da standen so Sachen drin wie in diesem Kreuzworträtsel. Kampfplatz mit, wie viele Buchstaben sind das? 5 Buchstaben. Arena,
ja.
Nebenfluss der Wolga. Moskwa, wusste ich jetzt auch nicht. Tierprodukt mit 2 Buchstaben. Ei. Solche Sachen standen da drin. Also ein relativ einfaches Kreuzworträtsel in so einer Tageszeitung.
Oh.
Und also die haben monatelang gesucht und gesammelt und haben das dann auch irgendwann vereinfacht, weil die haben gesagt, wenn wir in diesem Tempo hier weitermachen, dann brauchen wir 3 Jahre, um die Leute hier aus dieser Stadt, das hatte schon irgendwie 150.000 Einwohner oder so, um von denen alle eine Schriftprobe einzusammeln. Die haben dann auch später einfach nur so ein Schema genommen, wo man Buchstaben in so ein Kreuzworträtsel, was so vorausgefüllt war, was man dann noch weiter ausfüllen musste. Es wusste ja auch keiner, warum man diese Schriftprobe überhaupt abgibt. Wurde ja nicht erklärt oder so.
Ja.
Naja, es wurde dann noch ein anderer Kriminalist hinzugezogen aus Berlin, der auch einen Namen hat. Der hat auch später True Crime Bücher rausgebracht und hat auch sehr viele Fälle schon gelöst. Und zwar ist das Hans Giraud. ich weiß nicht genau, wie man ihn ausspricht, G-I-R-O-D, Hans Giraud. Und zwar, der ist in Berlin an der Humboldt-Universität Dozent für spezielle Kriminalistik. Und der hat sich dann halt die Fragen gestellt, hat so analysiert und kam halt zu dem Schluss, ja, der Tatort muss in einem Innenbereich gewesen sein. Und mit Sicherheit wurde das Kind von einem erwachsenen Täter angesprochen, entweder von einer Autoritätsperson oder von einem Bekannten oder einem Verwandten. Oder es könnte auch noch sein, dass der Junge mit irgendeinem Spielzeug gelockt wurde oder sowas. Oder eine
Versprechen, ja.
Ja. Oder eine Schnittmenge von diesen drei Sachen. Ja. Ist jetzt auch nicht so weit weg, das zu vermuten, ja.
Wie kommt er denn auf den Innenraum? Weißt du das? Warum? Was hat das mit dem Innenraum auf sich?
Ja, das wurde mir jetzt auch nicht klar in den Sachen, die ich mir da angeguckt habe. Aber für ihn wirkte das alles so, der Leichenfund, als wäre der Mord in einem Innenraum durchgeführt worden. Und hat auch recht damit.
Oh ja, ja. Ja.
Später, hat sich, hat sich herausgestellt, dass er damit recht hatte. Oh. Und ja, es gab auch insgesamt 1800 Vernehmungen von Leuten. Kein Ergebnis. Und ja, nach ein paar Monaten hat dann die Polizei, um weitere Schriftproben zu generieren, eine Idee gehabt und haben gesagt, wir schalten natürlich nicht unter Absender Polizei, sondern inkognito, schalten wir ein Kreuzworträtsel mit einem Gewinn in einer Tageszeitung. Und die Leute, die das ausfüllen, die schicken das zu uns und dann haben wir weitere Schriftproben und vielleicht kommen wir so dieser Schriftprobe auf die Spur.
Ja.
Und haben das dann auch geködert und haben einen Gewinn dann ausgelobt. Was glaubst du, wie hoch der Gewinn war?
150 Mark oder so. Ach nee, ja doch, D-Mark.
Ja. Weiß ich nicht. Ja, D-Mark hatten die nicht, aber 150 ist zu viel. 10 Mark Gewinn.
10 Mark?
Ja.
Ja. Ach, die hatten ja gar nicht Deutsch.
Also 10 Mark, ja. Gewinn, ne? Okay.
10 Mark Gewinn. Ja, ja, aber ist doch trotzdem attraktiv.
Ja, es ist attraktiv. Ne? Vielleicht gab es ja sonst nie irgendwas zu gewinnen. Aber auch die Einsendungen haben nicht den gewünschten Erfolg gebracht. Und was ich sehr interessant war, die Ermittler, die Schriftproben untersucht haben, und da gab es ja dann auch leitende Ermittler, die haben auch manchmal die richtige Schriftprobe reingemischt, um zu gucken, sind wir nicht schon längst blind geworden?
Ach, um ihre eigenen Leute zu testen.
Genau, quasi. Genau. Die haben auch nach Monaten, haben die auch gesagt, wir können nicht mehr. Ne? Das ist so ein Personalaufwand und es ist so, so schwierig, da irgendwas rauszufinden.
Und die haben sich, weißt du das, haben die sich sozusagen da so vollkommen und nur darauf konzentriert oder haben die werden doch wahrscheinlich auch noch andere Sachen.
Die hatten keine andere Spur, nichts anderes.
Ach, die hatten nichts anderes, das ist ja Wahnsinn. Ja. Ja, das ist natürlich echt heftig, ja klar. Ja. Okay, wenn du hast nichts anderes, dann musst du da sozusagen alle Kräfte daran setzen. Ja, okay. Ja.
Und wir haben jetzt mittlerweile November, die Tat war im Januar. Ne? Und dann haben die gesagt, okay, wir müssen jetzt einen neuen, das war dann so eingeteilt in Blöcke. Das ist ja da auch relativ einfach, weil die Straßen und die Plattenbausiedlungen ja auch sehr leicht dann systematisch durchzuprüfen sind. Jedenfalls hatten sie dann da einen neuen Block gehabt, der überprüft werden sollte und haben dann da bei einer Frau geklingelt, die war aber nicht zu Hause. Und die Nachbarin hat gesagt, ja, die arbeitet als Saisonarbeiterin an der Ostsee. Okay, dann können wir von der jetzt keine Schriftprobe jetzt bekommen. Aber die waren ja, die hatten ja sämtliche Möglichkeiten des Polizeiapparats dann auch zur Verfügung, damals auch schon zu der Zeit. Und wenn es dann hieß, wir brauchen eine Schriftprobe von der, dann holen die sich eine. Und zwar hat dann die örtliche Polizei an so einem kleinen Dorf an der Ostsee dann den Auftrag bekommen, zu dieser Frau zu gehen und dort eine Schriftprobe einzuholen. Der hat keine Ahnung, wofür. Wurde ihm auch nicht gesagt. Hat ihn auch vielleicht nicht interessiert. Jedenfalls wird die Schriftprobe dann geholt und schriftlich dann zurückgeschickt. Und siehe da, absolute Übereinstimmung.
Hammer. Und die war einfach vorher nicht da. Deswegen hat sie vorher nicht die Schriftprobe mal abgegeben.
Ja, sie wäre auch nicht dran gewesen, weil die das halt, ne, die hätte in der ersten Woche dran sein können, oder aber jetzt war sie halt erst im November dran, ja. Also relativ spät erst, aber dass sie nicht da war, war egal, das hat dann nur ein bisschen länger noch gedauert, aber sie wussten halt, wo sie war und haben dann über die örtlichen Polizeikräfte diese Schriftprobe eingeholt und es war der absolute Treffer und die wussten, diese Frau hat diese Kreuzworträtsel ausgefüllt. Und die sind dann sofort zu der hingefahren an die Ostsee und haben so erzählt, weswegen sie, oh, bist du noch da?
Ja.
Okay, weil der Kater hat sich gerade auf den Laptop so halb gelegt und und du warst gerade, okay. Und
die sind zur Ostsee gefahren.
Ja, genau. Und die hatte überhaupt keine Ahnung, was los ist. Und die haben dann so erzählt, ja, zu der und der Zeit, Kreuzworträtsel ausgefüllt. Ja, hab ich, alles klar. Das ist meine Schrift. Aber sonst kann ich dazu nicht so viel sagen. Aber vielleicht meine Tochter oder der Freund von meiner Tochter, vielleicht können die da was zu sagen, weil die sind zu dem Zeitpunkt auch öfters bei mir zu Hause gewesen. Und ja, und da haben die sich gedacht, ja, dann fragen wir doch mal den Matthias S. War zu dem Zeitpunkt 19 Jahre alt. Und sie hat auch...
Das ist der Freund der Tochter.
Der Freund der Tochter, genau. Und sie hat dann auch ihren Koffer identifiziert.
Ihr Koffer?
Ihr Koffer war das. Das war der Koffer von der Frau G. Sie hat, Bilder und sie haben ihr den Koffer dann sogar gezeigt, mehrere verschiedene, und die sollte sagen, wer ist das von einem Koffer Ihnen? Und sie ist dann, hat gesagt, ja, das hier ist meiner.
Und das war der, wo das Kind...
Ja, das war der, wo der Lars drin war. Und und dann haben sie sich dann mal mit dem Matthias unterhalten.
Aber haben sie ihr nicht gesagt? Also haben sie ihr das auch gesagt? Und was hat die denn dann gesagt?
Ich glaube, später haben sie ihr das gesagt. Also es war dann auch, dass die quasi in zwei unterschiedlichen Besprechungsräumen waren. Einmal der Matthias S. und einmal die Frau G. Und der Polizist meinte auch, ja, das war ein junger, gut aussehender Mann. Und der war auch, hat sich die ganze Zeit korrekt verhalten, so bei der Besprechung. Und man hat ganz normal mit ihm geredet und dann in der Nacht von der Vernehmung hat er gestanden.
Oh, was?
Ja. Hat erzählt, er war das. Er hat das Kind mit Spielzeugautos in die Wohnung von der Frau G. gelockt. Seine Freundin war zu der Zeit auf der Arbeitsstelle und in der Badewanne hat er das Kind erschlagen.
Aber warum?
Um den Missbrauch dann zu vertuschen, den er dann durchgeführt hat. Ja. Nachdem er dann die stumpfe Gewalt gegen den Kopf verübt hat, hat er wohl noch gelebt und hat dann ihn mit mehreren Stichen in die Herzgegend umgebracht. Hat er den Koffer genommen, Zeitungen als Füllmaterial benutzt und hat ihn da rein gestopft und ist mit dem Zug nach Leipzig gefahren und hat den Koffer aus dem Zug geworfen. Und dann ist er wieder heimgefahren.
Und die beiden, also seine Freundin, die quasi die Schwiegermutter,
genau,
ins B, also die in der Wohnung war das. Und der und genau. Was ist mit dem? Warum?
Ja, es gab dann einen Prozess und in dem Prozess hat er gesagt, er hat seitdem er ein kleines Kind ist, Mordfantasien bekommen, weil er seinem Großvater beim Schweineschlachten immer zugeguckt hat.
Ah, ist ja widerlich.
Ja. Boah. Ja. Und dann hat die Freundin von ihm gesagt, also ich weiß es auch, ich verstehe es auch nicht, weil die haben ja da gewohnt und die mussten ja mitbekommen haben, einmal, wo ist denn eigentlich mein Koffer hin? Dann irgendwie, hier wird ja ein Kind gesucht. Und dann hätte die Freundin auch mal sagen können, weil im Prozess hat sie dann nämlich gesagt, ja, bevor ich mit meinem Freund Sex hatte, musste ich ihm immer Geschichten von kleinen Jungen erzählen.
Nein!
Doch.
Nein!
Und
ach, nein! Oh.
Ja,
Oh, das ist ja schrecklich.
Und,
und dann geht die mit dem ins Bett?
Ja.
Oder was?
Ja.
Oh Gott.
Er hat ihr sogar gesagt, ich hätte mal auch Lust, einen zu töten.
Das ist ja, ja. Also wie, dann ja. ist sie dann Mittäterin oder was? Nein, wahrscheinlich
ist
ja
nicht.
Aber ist das ist ja mindestens, also das ist ja genauso bekloppt.
Ja. Aber warum hat da nicht vorher jemand was gesagt? Oder ja, nachdem das Kind verschwunden war, das dann direkt, ach ja, Moment mal, 1+1.
Genau.
Nein,
wollten die vielleicht auch nicht oder was? Hatten
vielleicht.
Die vielleicht dann so sehr Angst davor, dass das sein könnte? Haben die was geahnt? Weißt du das? Also ob die vielleicht das
geahnt haben? Sie haben gesagt, sie haben nichts geahnt. Ja. Aber, aber es kommt auch gleich noch eine kleine Wendung, die man jetzt noch nicht so absehen kann. Ich wollte noch sagen, er wurde dann zu lebenslanger Haft verurteilt. Und das ist dann, war dann Ende 1981, aber ich schätze mal Anfang 1982 gewesen sein. Aber dann kam ja 1989, 1990 die Wende. Und mit Gefangenen, die im Gefängnis sitzen, für die gab es ja auch die Wende. Und 1991 wurde das neu aufgehoben.
Ich meine, klar gab es für die auch die Wende, aber sind die dann, also die waren noch weiter im Gefängnis oder sind die?
Es wurde 1991 wieder aufgenommen, weil man hätte in Westdeutschland, hätte man das Jugendstrafrecht anwenden können, weil der zu dem Zeitpunkt 19 Jahre alt gewesen war.
Au wei.
Ja, und deswegen wurde das neu aufgerollt und die haben...
Ah, krass, wenn das ja so ein Fall betrifft, der ja dann schon passiert war und auch verhandelt war, verstehe ich gar nicht. Dann fangen die nochmal, also dann sagen die, das müsste jetzt theoretisch neu bewertet werden, eventuell.
Ja,
quasi. Also... Und dann fangen die nochmal an.
Ich sag mal, der Staat hat ja nicht mehr existiert und die Leute, die dann da im Gefängnis sitzen und die Urteile mussten sich auch irgendwie angeguckt werden. Und
ja, okay, gut. Bei manchen Sachen kann das ja auch durchaus sinnvoll sein, aber hier ist ja, also ich meine... Also ich hoffe, du sagst jetzt nicht irgendwas was Schlimmes. Ich hoffe mal, dass die das ja auch irgendwie bestätigen oder so. Also
die haben gesagt, der wird neu aufgenommen, weil der hätte nach Jugendstrafrecht verurteilt werden können. Und so wurde das auch durchgezogen. Und er hat die Höchststrafe für Jugendliche bekommen, 10 Jahre, die dann auch schon vorbei waren. Aber es gab eine Einweisung in ein psychiatrisches Krankenhaus.
Okay.
Bis 1999.
Und dann?
Wurde er entlassen.
Nein!
Ja.
Oh Gott.
Ja. Wurde als freier Mensch entlassen. Und
nicht.
Ja. Der ist 2013 gestorben.
Okay.
Der Täter.
Wurde umgebracht oder hat
er ist einfach gestorben? Nach schwerer Krankheit im Alter von 50 Jahren gestorben.
Okay.
Am 15. Januar auf den Tag 32 Jahre nach dem Mord an Lars.
Wahnsinn. Ehrlich? Glaubst du, gibt es einen Zusammenhang?
Ich weiß nicht.
Boah.
Ich weiß
Schicksal.
Nicht.
Ich sag ja, tja, es gibt keinen Zufall.
Ja.
Das hat er ja auch genauso verdient. Aber wie schrecklich ist das denn bitte?
Ja.
Was haben denn die Eltern gesagt? Was ist denn, haben die das mitgekriegt, dass da nochmal über den dann neu verhandelt wird und dann das nochmal anders sozusagen bewertet wird? Das stelle ich mir ja so schlimm vor.
Bei den Eltern habe ich nicht so viel Informationen, außer der Vater von Lars, Bense, ist... am 13. Jahrestag, auch am 15. Januar 1994 gestorben.
Auch an dem gleichen Tag?
An dem gleichen Tag, an dem 13. Jahrestag, auch 15. Januar 1994.
Oh Gott, das ist ja schrecklich. Ja, bei dem, also das kann ich ja schon fast, das ist richtig traurig, ehrlich. Das finde ich richtig traurig. Bei dem kann ich das schon, also an sowas
glaube
ich.
Er war wohl länger schon alkoholkrank.
Ach so.
Mit Sicherheit nach der Tat geworden.
Ja,
und ist 1994 gestorben, am Jahrestag.
Oh Gott, wie schlimm. Ja. Aber auch so, also quasi natürlich, also nicht Suizid oder was, weißt du das? Oder?
Nee, das hat, von Suizid wird da nicht gesprochen, aber der Vater von Matthias S., der hat ein paar Jahre danach Selbstmord begangen. Wie die Polizei das bestätigt hat, ist er mit der schweren Tat, die sein Sohn verübt hat, nicht fertig geworden.
Oh Gott, schrecklich. Ja. So viele. Der ist ja auch noch ein Opfer, finde ich. Also der, den, ja, den hat er auch auf dem Gewissen, ganz klar.
Ja.
Weil, also.
Ist doch unfassbar, so viele Tote, ne?
Ja, voll. Ja. Schrecklich. Ja. Ehrlich.
So, ja, so, so jetzt habe ich noch eine andere Wendung. 2013, der Matthias S. ist dann mittlerweile auch gestorben. 2013 ist ein Roman erschienen. Der Roman hieß Der Kreuzworträtselmord. / Die wahre Geschichte. Autorin Kerstin Appel, die Ex-Freundin. Oder die damalige Freundin.
Aha, wollte die da jetzt noch Kapital draus schlagen?
Und sie schreibt im Vorwort etwas von, ja, das ist ein Roman, aber Fiktion und Fakten würde sie vermischen. Und sie schreibt in diesem Buch, dass sie nach Hause gekommen ist und hat den Freund gefunden, wie er in der Badewanne den Lars umgebracht hat und dass sie ihm geholfen hat, die Leiche zu beseitigen.
Das schreibt die? Ist sie irre?
Ja.
Das und, da, aber ach, und dann weiß man jetzt aber nicht, ist das jetzt Fiktion oder ist das nicht?
Die Staatsanwaltschaft.
Aber das Buch ist echt, oder
was? Das Buch ist echt. Das gibt es wirklich. Das gibt es. Die Staatsanwaltschaft hat dann auch Ermittlungen aufgenommen und sie wurde verhört und es wurde alles Mögliche noch überprüft. Und dann hat die Staatsanwaltschaft gesagt, es gibt keine Beweise, die Ermittlungen sind eingestellt. Offenbar hat sie das nur gesagt, um ihr Buch zu verkaufen.
Oh Gott, Aufmerksamkeit.
Genau.
Das ist ja, was
sie meinte,
das gibt ja Leute, die gibt es gar nicht.
Im Verhör meinte sie, sie wollte einen Spannungsbogen aufbauen.
Oh.
Ja.
Wahnsinn. Ja, es ist also, das ist ja
unfassbar,
wirklich,
ne?
Ja, völlig unfassbar. Unfassbar. Wie kann man so sein, wenn die, sagen wir mal, also das, die Sache ist ja, wenn die ja jetzt behauptet, dass in dem Buch ist erfunden, das ist ja immer so dieses, ne, so auch das ist ja zufälliger, wenn sich da jemand erkennt in diesem Buch, das ist reiner Zufall. So.
Aber sie schreibt der Kreuzworträtselmord, die wahre Geschichte. Ne?
Voll, und dann sowas Grausames da reinzuschreiben, also bitte, das mache ich doch nicht, um ein Buch zu verkaufen, das ist ja widerlich. Also,
absolut widerlich.
Wenn, dann muss ich auch irgendwas ganz erfinden, so, dann ist sowas erlaubt, finde ich jedenfalls. Aber du kannst doch nicht die wahre Geschichte nehmen, die wirklich so war, und das dann noch vermischen. Oh, also das geht gar nicht, finde ich. Das ist absolut ausgeschlossen.
Wahrscheinlich ist das auch noch von der Kunstfreiheit gedeckt, weil sonst hätte man sie ja da bestimmt auch anzeigen können wegen, ich sag mal, Störung der Justiz, übler Nachrede oder irgendwas. Mir fällt da nichts anderes ein. Aber
ja, okay, meinst du, wenn das so wie so eine Art Geständnis dann wäre, wenn sie dieses Buch schreibt? Ja, genau, das glaube ich auch. Sie sagt einfach, nein, das war künstlerische Freiheit,
genau,
so ungefähr.
Ja, ja.
Oh, das ist ja widerlich. Ja. Aber was ist die? Die ist ja eh, die muss ja eh auch selbst total krank sein, wenn die sich da auf solche Spielchen auch mit dem eh schon eingelassen hat.
Ja.
Und nicht, ne, sie hat sich ja dann offenbar ja auch nicht als Opfer hingestellt. Das hätte ja spätestens der Zeitpunkt sein können, dass sie dann eben sagt, oh Gott, ja, der hat mit mir auch schon immer so seltsame Sachen gemacht und ich hatte Angst.
Mhm.
Aber das hat sie ja nicht getan, sondern schlägt dann noch Kapital raus. Das ist ja schrecklich.
Ja, vielleicht hat sie gedacht, so jetzt ist der tot und ein paar Jahre oder einige Jahre sind schon ins Land gezogen. Und vielleicht hatte ihr auch einer den Rat gegeben, ein schlechter Ratgeber. Jedenfalls ist das Buch erschienen und hat Wellen geschlagen in der Presse. Aber ich glaube, besonders gut verkauft hat es sich trotzdem nicht.
Boah.
Ja, aber bei Amazon steht's. Kann man,
echt?
Kann
ja?
man kaufen.
Oh,
ja. Unglaublich, ne?
Ja, wirklich. Schrecklich.
Ja. So, Jule. Das war der Kreuzworträtselmord. Ich werde den Titel aber anders. Ich weiß noch nicht wie. Ja, es ist wirklich ein schlimmes Verbrechen und das kleine Junge ist das ganz furchtbar, kann einem nur sehr leid tun. Und wenn man da die Bilder sieht von dem süßen, lebensbejahenden kleinen Kind.
Mhm.
Ja, okay, ich gehe jetzt raus. Ich sage dir noch kurz, auf seinem Grabstein steht geliebt und unvergessen.
Zart und bitter.
Crime Stories. Verbrechen. Justiz. Skandale. Stories.